Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Vor mir sitzt Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung und HFC-Experte. Mit dabei ist diesmal wieder Chris Kitsche, auch HFC-Experte, einer der versiertesten Sportreporter des Landes, möchte man sagen. Da muss man nicht so lachen.
Danke für die lobenden Worte.
Ja, ist vollkommen richtig. Mein Name ist Julius Lukas, ich bin Host dieses Podcasts.
Einer der versiertesten
Hosts des Landes. Ja. Genau, ich profitiere sehr von der Expertise von den beiden, die heute wieder da sind. Und wir haben sogar Tobi auch noch zugeschaltet per WhatsApp-Nachrichten sozusagen, weil der am Wochenende unterwegs war, am Wochenende am Freitag war in Berlin. Und schildert uns ein paar Eindrücke. Und außerdem, also wir gucken natürlich zurück auf die beiden Spiele, Eilenburg, BFC. Da waren wir davor sozusagen bei der letzten Folge vor diesen beiden Spielen. Da gucken wir nochmal kurz zurück und dann ist das unsere letzte reguläre Folge in diesem Jahr und deswegen müssen wir natürlich so ein bisschen Fazit ziehen, Hinrundenfazit. Außerdem bester Spieler, die Überraschung der bisherigen Saison und natürlich auch die Enttäuschung der bisherigen Saison. Dann noch ein bisschen Kleinkram, Ausblick auf das abschließende Spiel gegen Magdeburg 2. Und die Befürchtung, die Fabian hat. Genau. Und dann, dann wie gesagt, haben wir noch eine Folge dann danach. Da verraten wir euch aber noch nicht, wen wir da zum Interview haben. Wir haben aber zwei Gäste zum ersten Mal.
So hoffen wir es, dass das alles so aufgeht.
Ach so, ja.
Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk auf genau. Die Ohren.
Genau, Weihnachtsgeschenk. Das könnt ihr dann um die Feiertage, Festtage hören. Okay. Dann gehen wir rein in die Nummer Eilenburg. Wer von euch beiden hat eigentlich Eilenburg geguckt?
Ich durfte den Sieg bringen.
Durfte. Ja, der Sieg, der erhoffte Sieg nach den zuvor besseren Leistungen.
Ja, also es war nicht so gut wie in Jena, aber es waren 3 Punkte. Also wenn man es kurz zusammenfassen will. Also es war nicht das beste Spiel des HFC, aber man hat sich diesmal belohnt, auch weil Eilenburg nicht in der Lage war, sich zu belohnen. Also das hätte auch kippen können. Die hatten in der ersten Halbzeit, als es noch 0-0 stand, schon 2 große Chancen, die sie nicht gemacht haben. Und dann traf endlich mal Serhat Polat das erste Saisontor kurz vor der Pause, so psychologisch wichtig, wie man dann immer sagt. Und dann hat man es dann auch in der zweiten Halbzeit tatsächlich mal nach Hause gebracht. Auch relativ souverän, aber es war jetzt kein wirklich gutes Spiel. Aber das war dann in dem Moment, würde ich auch sagen, egal. Es war dann einfach mal wichtig.
Man muss aber auch dazu sagen, Eilenburg ist jetzt auch nicht in der Liga. Ja. Also die waren da, glaube ich, noch auf dem Abstiegsplatz. Jetzt sind sie, glaube ich, gerade...
Sie haben jetzt mal gewonnen.
Genau, jetzt haben sie gerade gewonnen gegen BFC.
Die können schon Fußball spielen, die sind nicht verkehrt. Aber das war jetzt einfach auch mal... Ja, es war jetzt nicht die gleiche Qualität, die individuelle Qualität, wie sie zum Beispiel jetzt Jena hat. Generell war es nicht diese Leistung, die man in Jena gesehen hat, wo man so ein bisschen gehofft hat. Daran schließen wir jetzt richtig an und das war dann auch beim BFC so, wenn man da überleiten will. Das war auch nicht so ein Auswärtsauftritt, wie man in Jena angesagt hat. Bei weitem nicht, leider.
Genau, BFC, wollen wir uns mal zuerst anhören, was Tobi uns geschickt hat?
Ja, oder? Es gab ja besondere Umstände.
Darauf geht er ja auch ein.
Spielführen fing eine Stunde später an.
Genau. Sagt das Tobi, warum?
Wir hören einfach.
Ich glaube. Wir haben es eigentlich vorher noch mal gehört, die Nachricht.
Ich glaube, er sagt nicht wirklich, warum. Also der HFC-Bus stand
genau.
Im Stau.
So. Genau.
Wer es nicht mitgekriegt hat.
Die Reise nach Berlin war auch für, aus Reportersicht muss ich sagen, eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, sehr kurzweilige Angelegenheit, weil immer irgendwie was anderes passiert ist. Ich kann dir mal kurz einen Einblick geben. Als ich angekommen bin, 18 Uhr, habe ich mich noch gefreut, dass ich direkt am Sportforum Hohenschönhausen einen Parkplatz auf dem Gelände bekommen habe und nicht in irgendeiner Seitenstraße parken musste. Die Freude wurde dann aber schnell getrübt, weil ich gesehen habe, dass das Spiel verzögert oder sich der Anpfiff verzögert, weil der HFC im Stau steht. Ich habe dann nochmal Rücksprache gehalten mit der Pressesprecherin des HFC, mit Lisa Schöppe, wie der Stand ist. Da stand der HFC tatsächlich noch im Stau. Die Hoffnung war dann aber groß, dass es funktioniert. Hat ja dennoch funktioniert, allerdings alles mit einer Stunde Verspätung. Was macht man in der Zeit als Reporter, ich hätte natürlich irgendwo mich in eine Eckkneipe setzen können und Bier trinken können. Als pflichtbewusster Arbeitnehmer habe ich das aber natürlich nicht gemacht, sondern habe mir mal so ein bisschen das Stadion, Sportforum dort angeschaut. Das hat einen sehr speziellen Charme. Man sieht halt, dass es mal ein großer DDR-Ostclub war. Es hat noch so ein bisschen das alte Flair. Es steht so eine datschenartige Bretterbude, wo es Speis und Trank gibt. Dann standen ein paar Bierbänke und Biertische, wo die Leute gegessen und getrunken haben, direkt hinter der Haupttribüne. So habe ich meine Zeit vertrieben, mich dort ein bisschen umgeschaut und halt vor allem gewartet. Es wurde ja, irgendwann ein bisschen langweilig, aber das musste dann halt sein. Das Spiel hat dafür durchaus entschädigt, muss ich gestehen. Es war ein sehr kurzweiliges Spiel von beiden Mannschaften mit viel Offensivelan. Der HFC hat halt das Problem, vor allem so in der zweiten Halbzeit, ja, was er die vergangenen Monate eigentlich hat, dass er zwar offensiv sehr wohl stattfindet und viele Situationen hat, auf dem letzten Drittel ist, allerdings fehlt die finale Durchschlagskraft. Robert Schröder hat gesagt, dass seine Mannschaft im letzten Drittel oft die falsche Entscheidung getroffen hat. Genauso war es. Und genauso ist es in den vergangenen Monaten halt zuhauf, viel zu oft, muss man sagen. Es gibt zwar Chancen, aber es gibt dann irgendwie so die falsche Entscheidung. Da hätte man vielleicht mal nochmal abkappen müssen, vielleicht nochmal sich den Ball auf den anderen Fuß legen sollen, ein bisschen ruhiger bleiben sollen im Abschluss. Das zieht sich so durch, das hat sich auch jetzt in Berlin so durchgezogen und so ist es dann am Ende ein 1:1. Es hätte in beide Richtungen kippen können, der BFC hatte auch gute Chancen, vor allem durch Umschaltmomente. Ja, am Ende ist es aus meiner Sicht gerechte Ergebnis mit zu wenig Toren, es hätte auch durchaus 3:3 ausgehen können. Aber beim HFC zieht sich das halt in den vergangenen Wochen und Monaten so durch, dass die offensive Überlegenheit, die auch statistisch belegt ist, das hat uns ja auch ein Statistikanbieter bestätigt, dass der HFC da ganz weit vorne ist, was Flanken und Pässe im letzten Drittel und Torschüsse etc. alles angeht. Aber der Ertrag, der ist halt zu wenig. Und ja, um Fatlum Elesis Wort zu sagen, mit dem habe ich nach dem Spiel gesprochen, wenn der Ball nicht rein will, ist das irgendwann ein scheiß Gefühl.
Fundiert, die Analyse wie immer.
Mehr muss man nicht mehr sagen, glaube ich.
Klingt nicht so richtig euphorisch, war, glaube ich, auch ein Spiel, wo man sagt, naja, gut, kann so ausgehen, aber irgendwie das, was man sich vom HFC immer mal erwartet, dass es einfach so der Knoten nochmal so richtig platzt und die richtig geil aufspielen, war im Prinzip nur gegen Jena jetzt in den letzten Wochen der Fall.
Ja. Dann trifft natürlich auch noch Jan Scherbakowski, der Ex-Hallenser, mit einem Flankenversuch, selber zugegeben hat. Das schlägt dann da im Winkel ein. Aber ja,
das ist auch so ein bisschen das Ding vom HFC, ja, dass es auch wie immer dann solche Tore sind, die sie dann kriegen, so wo du immer denkst.
War schon so die Hoffnung jetzt, okay, Jena sehr gute Leistung, Eilenburg jetzt den Sieg, da war endlich mal wieder die Kabinenparty danach und alles, hast du jetzt schon gedacht, das löst jetzt nochmal so ein bisschen die Fesseln, das war jetzt in der Form dann in Berlin nicht zu sehen. Das war jetzt kein Totalausfall, es war schon ordentlich, aber es war jetzt nicht das, was man sich so ein bisschen erhofft hat in die Richtung, wo und jetzt nochmal so Aufbruchstimmung.
Und der Datenanbieter da, der da erwähnt wird, Chris, Entschuldigung, bis gleich dann, aber was sagt der? Also das, was Tobi jetzt gesagt hat?
Ich will noch nicht zu viel vorausgreifen, weil es wird noch eine umfassende Analyse rausgehen, aber es ist der offizielle Datenanbieter der Regionalliga Nordost.
Okay, also da gab es jetzt quasi von Tobi den kleinen Vorausguck. Einen
kleinen Teaser.
Chris, du willst noch was sagen?
Ja, ich wollte nur zusammenfassen, also ja, Jena hat man ja schon ein bisschen gehofft, dass das jetzt so eine Initialzündung wird, lässt sich festhalten, dass das jetzt ja sich nicht so beobachten lässt. Die Unsicherheit vielleicht, die jetzt gegen Babelsberg da war und in den Spielen davor, die ist jetzt so ein bisschen weg, aber ja, also wirklich eine Initialzündung, davon lässt sich jetzt nicht sprechen.
Und du hattest ja auch nochmal geguckt, weil ja der HFC, hast du es jetzt, bevor wir jetzt aufgenommen haben, haben wir kurz drüber gesprochen, man kann immer so Wünsche hinterlegen, wann man wo spielen will oder wie man spielen will und so. Und da hatte der HFC explizit wollte es ausschließen, am Freitagabend auswärts vor allen Dingen so Richtung Berlin zu spielen.
Genau, der HFC hat das so ein bisschen kommen sehen, dass das Freitag schon immer Probleme geben kann bei der Anfahrt nach Berlin. Deswegen hatten sie angegeben, dass sie bitte nicht am Freitag spielen wollen. Das wurde aus zwei Gründen abgelehnt, oder also Samstag und Sonntag kamen eben nicht in Frage, weil ja Sonntag bekanntermaßen Hertha BSC gegen den 1. FC Magdeburg gespielt hat, also aus Behördengründen ist natürlich dann logisch, dass das Spiel dann nicht parallel stattfinden kann. Und samstags war eben im Sportforum Hohenschönhausen eine Veranstaltung. Also das wird auch für, ich weiß nicht, ob das jetzt Leichtathletik oder welcher Sportbereich war, aber
ja,
war
eben ausgesucht. Sozusagen. Okay. Aber sie hatten im Endeffekt recht, sozusagen, es war, glaube ich, eine Vollsperrung auf der Autobahn, die jetzt im Endeffekt dazu führte, gar nicht so der übliche Berlin-Stau.
Ganz so dramatisch wie in der vergangenen Saison war es, glaube ich, Zwickau, dass die da komplett auf der Autobahn gestrandet sind.
Die haben uns sogar Essen gemacht auf der Autobahn.
Genau, ganz so dramatisch war es nicht, aber ich habe jetzt 6 Stunden Anfahrt oder sowas.
Sechs,
haben wir gehört. Ja. 6 statt 3, so ungefähr kann man sagen.
Ja. Naja, ist dann schon, vielleicht erklärt das dann auch so ein bisschen den müden Auftritt.
Obwohl man eigentlich gut reingestartet ist. Also man würde ja eher denken, dass man vielleicht ein bisschen braucht, um auf Touren zu kommen. Mhm. Aber ja, fand eher die zweite Halbzeit war dann nicht mehr so toll.
Ja. Okay. Aber gut. Deckel drauf. Ja, Hinrunde, ihr habt mir das so schön aufgeschrieben. 28 Punkte aus 17 Spielen, 25 Tore, 18 kassiert. Das ist alles ja, in Ordnung, aber längst nicht das, was man sich erhofft hat.
Das liest sich nicht wie eine Spitzenmannschaft.
Ja, ist es dann ja auch.
Also BFC-Spiel war ja schon Rückrunde, vielleicht das noch kurz, aber wir hatten ja keine Folge dazwischen. Ja, das Hinspiel war ja ein 1-0, da war die Welt noch schön gegen den BFC.
Stimmt, da war die Welt noch in Ordnung.
Ja, das ist gehobener Durchschnitt, würde ich sagen, ne? Die Bilanz. Und da steht man jetzt auch, die Tabelle lügt ja bekanntlich nie, da steht man jetzt ja auch gerade. Also von dem, was man eigentlich sein will, ist man weit entfernt. Ich glaube, das kann man mal so als Gesamtfazit.
Ja, das haben wir ja schon seit einigen Wochen so analysiert und das ist jetzt dann leider zum Dauerzustand geworden, wo man immer gehofft hat, dass es vielleicht mal irgendwie nochmal nach oben geht. Aber selbst wenn die anderen patzen, nutzt es der HFC nicht in dem Maße. Okay, um das noch ein bisschen mehr abzuschließen, sozusagen auch die Saison bisher, die vor der Winterpause, die jetzt ja kommt, dann. Also wir haben ja noch ein Spiel, aber ist ja unsere letzte Folge vor der Winterpause, beziehungsweise immer noch diese schöne Interviewfolge. Wollten wir noch gucken, bester Spieler, Überraschung und Enttäuschung der Saison. Wie wollen wir es machen? Soll ich erstmal Tobi immer abspielen? Dann kann der sozusagen vorlegen, der hat uns das ja auch geschickt.
Ja, könnte ich sagen. Wir pflegen jetzt quasi Tradition. Ne? Die Chemie kann keine Liga-Awards gehen. Hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch jeweils
gemacht. Ja, natürlich. Deswegen.
Muss ja sein.
Chemie kennt keine Liga-Awards für den besten Spieler. Wir fangen mit bester Spieler an, ja?
Tobias darf zuerst, da nicht da ist.
Tobias
dann darf können wir über ihn schimpfen zuerst.
Danach. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Dings. Okay, Tobias.
Mein Spieler der Hinrunde ist Marius Hauptmann. Wenn das vor der Saison jemand zu mir gesagt hätte, hätte ich ein paar Taler dagegen gewettet, dass das nicht so kommen wird. So hat er mich Lügen gestraft. Ist Dauerbrenner im wahrsten Sinne des Wortes, rennt die rechte Seite hoch und runter, hat jedes Spiel bestritten, fast jedes Spiel auch über 90 Minuten bestritten. Das ist ja schon Auszeichnung genug. Ich glaube, man hätte jetzt auch Pascal Schmiedemann ohne Probleme als Spieler der Hinrunde auszeichnen können. Er hat allerdings die Verletzungspause dazwischen gehabt, dann diesen kleinen Wackler gegen Lok Leipzig, den vielleicht vorentscheidenden zum 2-3. Ist zu verzeihen, weil die Leistungen ansonsten bärenstark waren, aber Marius Hauptmann halt die Konstanz in Person in dieser Saison, hat sich deutlich besser mit der Position des Rechtsverteidigers angefreundet, als es noch in der vergangenen Saison der Fall gewesen ist. Da, das hat er mir im Herbst mal erzählt, hat er so ein bisschen damit gestruggelt, dass Rechtsverteidiger ja erstmal heißt, ich muss meine Seite dicht machen, ich bin Abwehrspieler. Jetzt zeigt er, dass beides geht. Ist der, der immer wieder antreibt über rechts, der die meisten Situationen mit einleitet, vorbereitet. Hat 6 Vorlagen in seiner Statistik, auch wenn es in der offiziellen Statistik nur 5 sind. Von mir bekommt er den Scorerpunkt auch noch vom Saisonauftakt gegen BFC Dynamo, wo er die Flanke reinspielt und Julian Damelang dann abstoppt, weil genau diese Flanken, die Hauptmann diese Saison vermehrt schlägt, flach, scharf oder so halbe Höhe, immer schwer zu verteidigen für die Abwehr und immer für Stürmer top, weil sie mit viel Tempo kommen. Da muss man eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Von daher, Marius Hauptmann, mein Spieler der Hinrunde.
Wie wollen wir eigentlich Awards verleihen, wenn wir alle andere Spieler haben? Kriegen die dann alle ein oder wie? Oder müssen wir uns am Ende einigen?
Mit 4 teilen, wie in so einem Kuchen.
Ja, genau. Der wird dann 4 geteilt. Wie so ein Nobelpreis. Wenn Nobelpreis, dann kriegen alle, das Preisgeld wird dann aufgeteilt.
Waren wir uns doch eigentlich alle einig, oder? Da war es
Löhmanns
Rüben letztes Jahr und dann Rückrunde.
Ich habe das Gefühl jetzt nach dem Vorgespräch, dass wir uns dieses Jahr nicht einig sind. Nee, ich würde mal einfach weitermachen, weil ich finde, ich habe am wenigsten Ahnung von euch und darf den nehmen, der sich für mich am meisten aufdrängt. Julian Damelang, weil einfach die Offensiv, wenn man sich überlegt, wer offensiv jetzt das belebendste Element beim HFC war, ist es, glaube ich, Damelang. Auch durchaus überraschend, hätte man jetzt nicht so gedacht, dass er das gleich so gut macht in der Mannschaft und sich da auch reinspielt. Durch Verletzungen dann noch ein bisschen ausgebremst, hat er, glaube ich, 3 oder so Spiele gefehlt. Ansonsten ist der am meisten Gefahr ausstrahlt noch in der an sich nicht besonderen Offensive des HFC in diesem Jahr, glaube ich, der einer der helleren Punkte. Sage ich mal. Deswegen für mich Spieler der Hinrunde beziehungsweise der bisher gespielten Spiele, auch wenn ich dazu sagen muss, dass es echt schwerfällt, weil einfach so richtig rausragend tut da keiner über die ganze Saison. Also da kannst du nicht sagen, dass es einer ist. Ich meine, 2 hat jetzt Tobi schon genannt noch, aber genau, also Damelang. So, jetzt.
Ich komme vielleicht mal mit einer bisschen unpopulären Meinung, würde ich jetzt sagen. Also wenn wir jetzt nach der reinen Kickernote gehen würde, dann wäre Malik Fakhru sicher nicht beim Halleschen FC der Spieler für mich der Hinrunde. Aber ja, ich sag mal, er hat von Anfang an keinen leichten Stand gehabt. Bocabarro dann erstmal den Vorzug bekommen. Also saß er erstmal auf der Bank, da hat man sich gedacht, der war ja eigentlich als der Stürmer geholt worden und sitzt dann erstmal nur auf der Bank. Jonas Niedfeld trifft dann auch noch bei der VSG Altklinike Spiel für Spiel, also wirklich nicht einfach für ihn. Aber ich würde schon sagen, er hat sich da wirklich jetzt rausgearbeitet, in den letzten Spielen dann auch regelmäßig getroffen und auch noch, ja, auch in sehenswerter Weise und auch vom Typ überzeugt er mich da jetzt, wenn ich ihn Jena gesehen habe, ja, hat er die Mannschaft mitgerissen, auch kollektiv da mit Schröder zusammen gejubelt. Also deswegen plädiere ich hier mal für Malek Fakhro, auch wenn das so ein bisschen Vorschusslorbeeren dann sind.
Also unpopuläre Meinung ist ja, glaube ich, durchaus das richtige Stichwort.
Ich will Mut machen, dass in der Rückrunde jetzt richtig
loskommt. Ja, absolut. Ich sehe das, wie gesagt, ich habe ja auch hier gelesen, kommen wir gleich, glaube ich, noch dazu, dass der auch dann andauernd jetzt Nationalmannschaft spielt. Ist ja sicherlich kein schlechter Spieler, aber außer das Jena-Spiel fällt mir da jetzt auch nicht so richtig.
Babelsberg war es ein Doppelpack. Also da hat er wahrscheinlich seinem Trainer den Job gerettet.
Und er hat ja die meisten Tore für den HFC geschossen in dieser Saison. Insofern gehört er wahrscheinlich auch irgendwie weit oben. Unter den Blinden ist der eine Inner egal.
So, da komme ich noch schnell. Pascal Schmiedemann ist schon erwähnt worden. Ja, klar kann man sagen, Verletzungspause und ganz die Form hat er danach dann auch nicht so schnell wiedergefunden. Aber diese ersten 6 Spiele, die waren so überragend, als wir alle noch träumen durften. Und das ist wie so eine Sommerliebe, der man so hinterher trauert, wenn es kalt ist und nass ist. Das war so stark und er war jetzt ja, und jetzt seit er zurück ist, merkt man ja auch wieder, dass er wirklich ein guter Spieler ist. Und ich habe da auch noch große Hoffnung für die Rückrunde und hoffe natürlich, dass er dann diesmal fit bleibt. Also wenn er an das Niveau wieder rankommt, dann ist das mit Abstand der beste Defensivspieler und dann neben Fabrice Hartmann, den wir hoffentlich dann auch mal auf dem Platz sehen in der Rückrunde, der beste Spieler beim HFC. Deswegen geht mein Award an Pascal Schmiedemann.
So, was machen wir jetzt?
Jetzt müssen es die Hörer an den Kommentaren entscheiden, würde ich sagen.
Ja, ja,
wer hat am besten argumentiert? Ich natürlich.
Kommentiert immer fleißig. Da ist es mir fast doch egal, wer gewinnt. Jeder hat das verdient, in gewisser Weise.
Ja. Also so einen richtig herausragenden haben wir tatsächlich
nicht. Nee, das stimmt. Das ist ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Aber vielleicht ändert sich das ja. Und dann, wenn wir die ganze Saison Fazit ziehen, dann ragt vielleicht einer heraus oder vielleicht sind es dann wieder viele, aber wenn alle herausragen, wäre das uns auch recht. So, dann Überraschung und Enttäuschung. Seid ihr schon gespannt, was der Tobias sagt?
Ich, glaub, ich dachte, wir machen es zuerst mal diesmal.
Ach so.
So ein bisschen den die Hörer mal so durcheinander.
Ja, okay, dann mach gleich weiter.
Ja, ich bin mal ganz wild geworden. Ich habe keine HFC-Überraschung.
Gar keine?
Keine große HFC-Überraschung. Nein, meine Überraschung der Saison ist Lok Leipzig. Ich habe im Sommer
Warum
hier gesessen.
Musst du das hier unterbringen?
Ich habe im Sommer hier gesessen und gesagt, nie im Leben spielen die wieder so eine Saison.
Ja.
Und dann spielen sie einfach eine noch bessere Saison. Und da kann man nur den Hut ziehen und sagen, es ist schon, also jetzt haben sie mal verloren, aber auch unter speziellen Umständen. Und also wie die punkten, ist wirklich sensationell. Was die da für Leute dann holen, die da zünden, ist sensationell. Kann man nur den Hut ziehen und sagen, selbst wenn der HFC eine gute bis sehr gute Saison spielen würde, wäre man wahrscheinlich immer noch 5-6 Punkte hinten dran. Also das zeigt ja schon. Also Jena spielt eine sehr, sehr gute Saison und ist trotzdem nicht direkt hinten dran. Das ist schon Wahnsinn. Und das ist, ja, das hat mich wirklich am meisten überrascht bei dieser ganzen Saison, dass Lok Leipzig das so nochmal hinbringt. Ja,
absolut. Ich weiß, wir letztes Jahr mal da saßen und gesagt haben, die spielen einfach, wenn du so einen in der Liga hast, so überragend wie die spielen. Und das machen die einmal in 10 Jahren oder keine Ahnung, was vielleicht noch seltener. Und jetzt machen sie es gleich einfach nochmal und wirklich auch mit anderen Leuten. Ja, also es ist leider Gottes
sehr. Jetzt sollen sie bitte auch aufsteigen dieses Jahr.
Das wäre schön. Diese
Relegation gegen den Bayern-Vertreter. Bitte, bitte gewinnen, Herr Seitz.
Wer ist in Bayern gerade oben? Weißt du es?
Nürnberg 2.
Nürnberg 2 ist das. Ach du Scheiße. Ja. Na gut.
Chris. Ich komme jetzt vielleicht eher mit dem Offensichtlichen. Also ich würde jetzt mal sagen, für mich war die Überraschung dieser Einbruch. Du gewinnst 6 Spiele und dann, ich war in Chemnitz, dachte ja, die erste Niederlage, das kann dir mal passieren in Chemnitz, aber dann das Spiel gegen BFC Preußen und dass dann danach wirklich total außer Tritt kommst. Und ja, das habe ich wirklich nicht kommen sehen nach den ersten 6 Spielen, dass das wirklich so ein dramatischer Absturz dann
wird. Also deine Überraschung war der Absturz nach den ersten 6 Spielen. Meine Überraschung sind die ersten 6 Spiele, weil wir dann nach dem Trainerwechsel schon irgendwie dachten, oh, geht das gut oder so, und dann irgendwie mit dem neuen Trainer, neues Konzept und so weiter, sehr gewagt, und dann gewinnen die einfach am Anfang alles und spielen mitunter auch gegen, was war es, Zehlendorf, glaube ich, wo sie dann ja doch auch sehr überzeugend gespielt haben. Ja, das war meine absolute Überraschung. Man hatte so den Traum, dass es immer so weitergeht, aber es endete dann je mit einer Enttäuschung, die auch für mich dann Enttäuschung der Saison wäre, wenn ich damit vielleicht weitermachen kann. Oder wollen wir, nee, Tobi hat beides zusammen gemacht, insofern müssen wir jetzt auch erstmal beides zusammen machen. Die Enttäuschung, das Spiel gegen Chemie aus vielerlei Hinsicht, sportlich enttäuschend gegen Chemie Leipzig, die damals am Boden waren, die man als Spitzenreiter da über so ein Spiel, das muss man eigentlich klar und deutlich gewinnen, haben sie damals nicht geschafft, ging ja 0-0 aus. Genau, 0-0. Und dann natürlich noch mit den ganzen Nebenerscheinungen abseits des Feldes, die Fans auf dem Rasen, die Fans von Chemie, die da sich quasi über ja, mehr als 90 Minuten auch nicht gut von ihrer besten Seite gezeigt haben, sowieso nicht. Und ja, mit allem drumherum haben wir viel drüber geredet. Ja, das für mich Enttäuschung der Saison, das ganze Spiel.
Ja, also ich bin auch eher so, ich will es nicht auf einzelne Spieler irgendwie abwälzen, könnte man es jetzt sicher einige nennen, also keine Ahnung, Niklas Landgraf, das ist ja schon ein bisschen enttäuschend diese Saison, oder Max Kulke ist auch
Kulke, der, ja, wo ist der eigentlich hin? Ja.
Der spielt halt auch gar nicht mehr, wo man eigentlich mal letzte Rückrunde gesehen hat, was er eigentlich kann. Es ist ja immer so, man kommt ja von der Idee, was die Spieler eigentlich können, das ist jetzt nicht so, wir sind enttäuscht, dass sie irgendwie, sondern man weiß ja eigentlich, dass sie es besser können, aber sie kriegen es dann halt alle irgendwie nicht hin. Ja, die Enttäuschung ist eigentlich damit zusammengefasst, dass nach diesen 6 Spielen, diesem Start, wo ich weiß noch, dass ich in Greifswald war nach diesem 6. Sieg und war, dachte, das so spielt eine Spitzenmannschaft. Und da haben wir noch getippt, erinnerst du dich? Wir haben gesagt, 18 Punkte. Und es fühlte sich nicht komisch an. Und es kam so. Und dann fallen die irgendwie so komplett auseinander. Und wenn man so in ein Spiel, weil ich da halt auch selbst vor Ort war, so zusammenfassen will, da in Berlin, diese zweite Halbzeit, bis da ganz am Ende, wo sie die letzten 5 Minuten nochmal irgendwie Harakir alles nach vorne, die da teilweise 20, 30 Minuten irgendwie ratlos auf dem Platz irgendwie
gegen Hertha 2.
Ja, den Ball hin und her gespielt haben und du fragst dich, was ist aus dieser Mannschaft geworden? Und ja, das war schon so der Moment, wo ich irgendwie sehr ratlos zurück nach Halle gefahren bin und dachte, was ist hier los? Ja, das ist meine Enttäuschung dieser Saison. Dieser Einbruch, der ja noch ja, immer noch nicht ganz irgendwie weggeschaufelt ist.
Durchaus nicht, nein.
Also Fabian hat schon gesagt, einzelne Spieler rauszugreifen ist jetzt nicht immer ganz einfach. Aber ich mach's mal trotzdem. Joscha Wosch hat wirklich eine gute Vorbereitung gespielt. Und ja, das ist dann irgendwie sehr schnell verpufft in den ersten Spielen. Und jetzt kommt er, wenn überhaupt, dann immer erst wirklich spät in der Schlussphase rein. Und auch ja in Jena dann auch wieder nicht so eine glückliche Figur gemacht. Also da hat man sich in der Vorbereitung wirklich mehr erhofft, dass das vielleicht nochmal was wird in dieser Saison. Kam dann leider anders.
Okay, dann hören wir mal noch, was der Tobi sagt, oder? Und der hat das gleich zusammengefasst.
Ich glaube, wenn wir über die Enttäuschung der ersten Saisonhälfte sprechen, ja, kann man leider Gottes wahrscheinlich einiges nennen. Also ja, wahrscheinlich auch in allererster Linie das Gesamtabschneiden, das aktuelle, ist nicht dem Selbstbild des HFC entsprechend. Aber ich würde es mal runterbrechen und würde es vielleicht auch in überraschende Personal runterbrechen. Ja, meine Enttäuschung der ersten Saisonhälfte oder der Hinrunde ist Joscha Wosch. Man hatte ja nach der Vorbereitung große Hoffnung, dass er jetzt sein Talent, das zweifellos da ist, mit sehr, sehr guter Technik, mit Spielwitz, mit einem niedrigen Körperschwerpunkt, dass er es endlich mal auf den Platz bekommt, hat er als Linksaußen sehr, sehr stark gespielt. Gegen Greuther Fürth, erinnere ich mich, ein überragendes Spiel gemacht. Aber er hat es nicht in die Saison bekommen, durfte in den ersten Wochen starten, als die anderen Flügelspieler noch verletzt waren, beziehungsweise als Julian Dabelang noch nicht so aufgedreht hat, wie er es dann getan hat. Aber es kam einfach kaum Input. Es hat sich so ein bisschen durch die Hinrunde gezogen, auch wenn Wosch eingewechselt wurde. Es kommt kaum Input und dann hast du auch noch Situationen wie gegen Jena, wo er die Flanke nicht verhindert in der Nachspielzeit und dann das 1-1 fällt. Von daher, das ist für mich die Enttäuschung der ersten Saisonhälfte. Aber wo was Negatives ist, ist ja auch immer was Positives. Ich habe ihn gerade schon erwähnt, Julian Damelang ist für mich die Überraschung, die positive Überraschung dieser ersten Saisonhälfte. Kam so ein bisschen aus dem Nichts von Absteiger Viktoria Berlin, dachte man sich so, als er verpflichtet wurde, als erster Zugang für die neue Saison. Damals noch mit Marc Zimmermann auf einem Bild. Ja, gut, ist jemand für die Breite, aber dann hat er groß aufgedribbelt, vor allem in den ersten Saisonwochen. Steht jetzt, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, bei 5 Toren. Und auch ein paar Vorlagen, ist einer der Topscorer des HFC, hat so keiner erwartet. Auch wenn jetzt der Output in Form von Torbeteiligung in den vergangenen Wochen ein bisschen nachgelassen hat, weil man auch als Gegner jetzt weiß, dass der Damelang durchaus kicken kann, ist er trotzdem ständig irgendwie ein Unruheherd, spielt einen sehr unkonventionellen Fußball und da hat Daniel Mayer auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Griff getan im vergangenen Sommer.
Also ich würde ja sagen, dadurch, dass Julian Damelang jetzt bei Tobi Überraschung der Saison ist und bei mir bester Spieler der Saison, hat der doch eigentlich jetzt irgendein Award verdient, oder?
Die Blumen kriegt er auf jeden Fall.
Ja, ja, also wenn einer Blumen kriegen muss, dann er. Okay,
Es war nicht so eine schöne positive Nummer wie die letzte Saison.
Also insgesamt irgendwie sehr viel Enttäuschung.
Ist ja auch so.
Man muss Obwohl wir eigentlich so zwei positive Kategorien und eine negative hatten.
Es gibt, glaube ich, niemanden, der HFC verfolgt, ob jetzt als Trainer, Spieler, Funktionär, Fan oder was auch immer. Oder halt auch wir als Medienschaffende, die nicht eine Form von Enttäuschung gerade finden, was diese ganze bis hierhin gezeigten Leistungen dieser Saison angeht. Eben nach diesem sehr guten Start ja auch nochmal so in dem Kontrast. Das war schon sehr krass.
Absolut, absolut. Okay, dann machen wir einfach einen Strich drunter und sagen, ist so wie es ist. Kann noch besser werden. Nein, wir sind noch nicht beim Ausblick. Es
kommt ja noch ein Spiel.
Ja, es kommt ja noch ein Spiel.
Und wir haben noch ein bisschen Kleinkram.
Genau, wir haben noch ein bisschen Kleinkram. Und jetzt zwar, das haben wir nämlich auch schon immer wieder erwähnt, und jetzt ist es endlich geschehen. Der von Chris zum Spieler der Saison, Spieler der Hinrunde gewählte Malik Fakhro hat ein Kind gekriegt.
Das Wunder der Geburt.
Das Wunder der Geburt. Ach, und das kurz vor Weihnachten. Na gut, also so viel kurz vor Weihnachten war es gar nicht.
Am 25. November ist Isam auf die Welt gekommen in Essen, im gleichen Krankenhaus wie Malik Fakhro auch
einstmals. Ach, ja. Das ist schlimm.
Und,
da schließt sich der Kreis.
Ja, er heißt wie sein Papa, also der Papa von Malik Fakhro. und ja, aber vielleicht die kleine Randnotiz noch. Malik Fakhro war nicht dabei, weil er hat wieder für den Libanon gespielt.
Also was Erstmal spielen die denn nur für? Also
Qualifikation für den Arabic Cup. Ich lerne auch ständig neue Wettbewerbe kennen durch diese Länderspielreise.
Arabic Cup, sowas gibt es ja.
Aber es gab eine Niederlage gegen den Sudan. Ach. Deswegen ist der Libanon nicht dabei beim Arabic Cup. Und ja, Malik hat dann seinen kleinen Isam das erste Mal über Videotelefonie wohl gesehen.
Tja, die Leiden eines Profifußballers.
Aber er will jetzt Tore schießen für Isam. Und es
mir ist egal für wen, gerne auch für Isam.
Ja, also aber gerne für Isam. Viele. 10, 15 in der Rückrunde.
Ja. Ich fand es ja schön, dass Martin Mendel dieses Jahr, also Aue-Torwart, dass der wegen der Einschulung seines Sohnes nicht bei einem Spiel nicht dabei war. Ja? Man muss auch manchmal Prioritäten. Das kann man sich aber, glaube ich, auch erst leisten, wenn man 500 plus Spiele hat oder so. Ich glaube, das ist erst ab dann möglich. Okay, außerdem für Tor des Monats nominiert für dieses wunderschöne Tor.
Gegen Jena.
Genau.
Mit Luis Diaz von Bayern München. Vielleicht der Favorit da, dieses krasse Tor aus Spitzenwinkel. Dennis Undorf ist, glaube ich, auch mit dabei mit so einem Gerd-Müller-Tor. Also könnte schwer werden, aber ja, er hat
Konkurrenz. Chancen, würde ich sagen. War das nicht das Undorf-Tor, wo er danach gesagt hat, wie geil er das gemacht hat?
Weltklasse.
Aber wir wissen ja, die Millionen Hörer unseres Podcasts werden jetzt sofort abstimmen.
Ja, und bitte.
Das ist der Case Gesse.
Wenn wir den Preis gewinnen, dann hätten wir doch was für diese
Saison. Ich glaube, der letzte HFC, wie hieß er denn? Jetzt fällt mir der Name nicht natürlich ein. Fallrückzieher noch zu Sven Köhlers Regionalliga-Zeit. Und dann wurde immer mal wieder, war man nominiert.
Auch noch gegen Magdeburg, ja.
Mit Terence Boyd und letzte Saison war Jojo Richardson mal nominiert für sein Hackentor dagegen Einburg, aber gewonnen hat der HFC schon ewig nicht mehr. Also das
liefern wir nach bei der nächsten Folge, wer da mal Tor des Monats. Oder ihr wisst das wahrscheinlich alle.
Oute ich mich natürlich, alle HFC-Fans werden sagen, was sind das für
Döner? Ja, dass der das nicht weiß. Ich sag's jetzt extra nicht. Ja. Ja.
Du weißt es.
Okay, ich habe hier noch eine schöne Notiz. Terence Boyd hört auf. Das sollte aber nur eine Überleitung sein für was anderes.
Terence Boyd, der hat Tore geschossen für den HFC.
Der hat richtig Tore geschossen.
Hat man sich noch erinnert. Das waren noch Zeiten.
Er ist jetzt bei Mannheim untergekommen, nachdem er in Kaiserslautern auch ganz gut gespielt hat und dann aber sich für Mannheim noch entschlossen hatte.
Ja,
weil er da auch in der Nähe wohnt.
Und ja, er hört jetzt am Saisonende auf, wird dann da Trainer im Nachwuchs und Stürmertrainer der ersten Mannschaft. Und ja, also mir wird er fehlen. Ich weiß, in Halle ist er so ein bisschen durch seinen Abgang ein bisschen nicht mehr so gut gelitten, aber ja, überragender Spieler und ein super sympathischer Typ mit wirklich unverstellter Meinung. Ich habe immer sehr gerne mit ihm gesprochen. Überleitung. Ja, Jan Löhmannsröben ist quasi gleich alt wie Terence Boyd. Stellt man sich die Frage. Hört der Traktor auf, der jetzt ja gerade keinen fünften Frühling erlebt im Mittelfeld vom HFC? Also wirklich die Entdeckung so der letzten Spiele. Und er hat gesagt, nee, der Traktor, der rollt noch ein paar Jahre weiter. Also Daniel Mayer, im Winter will er ja mit jedem sprechen, wo der Vertrag ausläuft. Jan Löhmannsröben gehört dazu. Da wird dann wahrscheinlich ein neuer Vertrag ausgehandelt, würde ich jetzt mal
tippen. Ja, ich denke auch, oder? Ich meine, das ist so. Zumal man sich auf Regionalliga einstellt, ist das, glaube ich, keine Frage, dass man Jan Löhmannsröben da gebrauchen kann, zumal er ja einfach auch vielseitig einsetzbar ist, wie man jetzt ja auch wieder sieht. Dann habt ihr mit Toni Lindhahn, jetzt habe ich gerade bei, oder Chris hat mit Toni Lindhahn gesprochen, gerade wo ich an Tor des Monats gedacht habe, das gegen Rostock.
Ja? War auch nicht Tor des Monats.
Auch nicht Tor des Monats.
Bestimmt nominiert, aber ja, nicht gewonnen. Okay,
gut. Egal, Toni, was macht Toni jetzt? Toni hat sich da so einen kleinen, so ein bisschen unrühmlichen Abgang beim HFC gehabt. Was macht er jetzt?
Ja, Toni Lindenhahn, ja, er natürlich auch schon Karriere beendet, leider verletzungsbedingt. Ja, er war ja bis Ende 2024 damals wurde er eingesetzt, Sommer 24 beim Abstieg, als Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft. Das ging dann Ende 2024 nicht weiter, also sie konnten sich nicht auf einen Vertrag einigen. Ja, hat sich jetzt neu orientiert, ist jetzt Vermögensberater, möchte da auch ja, Ex-Profis da
beraten,
sag ich mal, unterstützen. Macht außerdem Fußballcamps nebenher, ja, jetzt auch Benefizveranstaltungen, glaube ich, jetzt wieder so ein Hallenfußballturnier, nächstes Jahr wieder mehrere Fußballturniere. Ja, sagt natürlich durch Beruf, Familie ist ja auch Familienvater, kann er jetzt natürlich nicht noch immer regelmäßig im Stadion sein, gegen Lok Leipzig war er nochmal da. Aber er sagt, er hat immer noch einen engen Draht zum Halleschen FC, hat noch regelmäßig mit Daniel Mayer Kontakt, hat natürlich auch eine Meinung zur aktuellen Situation. Also er sagt, ja, Qualität ist da durchaus vorhanden, aber das sind die Gedanken im Kopf, also da, dass sie sich dann vielleicht zu sehr Druck machen und dass es noch eine junge Mannschaft ist. Also war da durchaus wohlwollend, aber hat gesagt, ja, so ein Jonas Niedfeld mit 13 Saisontoren, das ist Qualität, die für sich spricht, die hätte man auch noch in Halle behalten sollen. Und da hat eben gesagt, ja, so wie er wusste, wollte Daniel Mayer ihn halten, aber dass der Vorstand da eben eine andere Meinung hatte und dass es dann deswegen auseinandergegangen ist.
Ja, ich glaube, da wer auch immer das dann am Ende entschieden hat, ich glaube, da sind sich jetzt relativ viele einig, dass das vielleicht ein Fehler war. Ja. Nicht nur Toni Lindenhahn, würde ich sagen. Okay, ja, für mich
kann war man alles nachlesen auch nochmal, was
da drin. Ja, kann man alles, hat. Sollte man alles, muss man alles nachlesen. Ich tue das, wenn ich dran denke, auch in die Shownotes. Aber ich denke da bestimmt dran. Genau. Für mich war das ja irgendwie die Saison schon so ein bisschen durch und so, aber wir haben ja noch ein Spiel, wie wir jetzt mehrfach schon anmerkten.
Das Jahr, Fußballjahr wolltest du sagen. Die Saison geht noch ziemlich lange.
Ja, diese Hinrunde. Die Hinrunde ist ja sowieso schon längst vorbei, aber die Spiele in diesem Jahr. Ist
schwer verwirrt.
Ja, ja, das macht mich immer alles fertig mit dieser Winterpause und dann ist es gar keine Winterpause, jedenfalls keine Halbzeitpause. Na, egal. Genau, wir haben noch ein Spiel und ein sehr brisantes.
Jawohl.
Was für dich quasi maßgebend ist.
Naja,
für viele weitere.
Ich sage erstmal das Allerwichtigste. Die MZ überträgt live das Derby, das manche, für manche kein Derby mehr ist, aber ist auch egal. Wir nennen es einfach weiterhin so. Sonntag, HFC gegen FCM 2 im Leuna Chemiestadion, vermutlich mit vielleicht ein paar zerstreuten FCM-Fans. Die aktiven Fans werden es natürlich weiterhin boykottieren. Wir erinnern uns an das Hinspiel, wo ja, der HFC ein Heimspiel hatte in einem leeren Magdeburger Stadion. Damals auch gewann. Das war ja noch Teil dieser 6-Siegeserie. Ja, warum macht das Spiel jetzt so einen großen Wert? Wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, ist der HFC 3 Punkte vor Magdeburg 2 mit dem genau gleichen Torverhältnis, also gleichen Abstand. Heißt, wenn Magdeburg gewinnt,
sind sie vorbei.
Das heißt, wir haben dann eine Niederlage gegen die Reserve vom FCM, eine Reserve des FCM, die vor dem HFC steht. Wir haben dann wahrscheinlich einen Rückstand auf die Top 3, die wir jetzt ja noch anpeilen, so als korrigiertes Saisonziel von 8 Punkten zu Weihnachten, dann werden wir wieder eine sehr laute Diskussion um Robert Schröder haben, die ganze Winterpause mit für mich dann auch völlig offenem Ausgang, wenn das so passiert. Ich hoffe natürlich sehr, dass es nicht so passiert, aber also es hängt jetzt nochmal sehr, sehr viel an diesem Spiel, was natürlich an Gegner und Konstellation und allem liegt. Es ist nun mal der FCM. Und es ist die Reserve, dass man gegen die spielen muss, ist ja an und für sich schon so eine kleine Demütigung.
Demütigung, ja.
Und wenn jetzt noch dazu käme, dass man das verliert im eigenen Stadion und dann noch hinter den Reservekickern steht, ja, das wäre schon schwer zu verkaufen in der Situation, die jetzt ja noch nicht beruhigt ist, trotz der 4 Punkte. Aber deswegen hängt da jetzt sehr, sehr viel dran. Nicht nur der Weihnachtsfrieden, sondern ja.
Und mal wieder ein Endspiel für den Trainer.
Ich will es nicht so nennen, weil das ist immer so blöde, irgend sowas Endspiel zu taufen, aber ja, man kann sich schon ausrechnen, dass dann das schon.
Aber nach der Vorrede von dir klingt
es. Es hängt genau sehr viel dran.
Man kann sich ja auch nicht vorstellen, dass man jetzt wieder die Winterpause lang das wieder Thema sein. Also, wenn das Thema wäre, dann ja.
Es hieß ja auch nach der letzten Krisensitzung, wir erinnern uns so, bis Weihnachten soll Robert Schröder jetzt die Zeit bekommen, das Schiff zu wenden. Sagen wir mal, wenn das jetzt verloren geht, dann sind es.
Hat das nicht gewendet, dann
sind es 5 Punkte aus den 4 Spielen. Also weit weg von dem Zweierschnitt, den man gerne hätte. Wenn man es gewinnt, hat man den genau. Und dann sage ich, dann ist man auch okay. Und das hoffe ich ja, wie gesagt, auch, dass man dann einfach mal in Ruhe im Winter arbeiten kann und ja, vielleicht diesen Funken wiederfindet, den man am Anfang hat. Aber ja, also das ist selbst nach dieser Logik, die der HFC ja dann selber aufgemalt hat, was man jetzt vom Trainer sehen will, auch da hängt sehr viel dran. Also jetzt nicht nur mit dem Außenblick, sondern ich denke, von innen wird das genauso gesehen werden. Und ja, dementsprechend ist das jetzt schon ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. Ob im Stadion oder am MZ-Stream.
Absolut, absolut. Schaut euch das an bei der MZ. Und wir haben ja noch, wir haben ja wie gesagt noch eine Folge, eine Interviewfolge, da können wir aber nicht drauf eingehen, weil wir die vorher schon aufnehmen, vor dem Spielen. Das nur das zur Info schon mal. Aber wenn da irgendwas passieren sollte, was entscheidende Personalien des Halleschen FC beeinflusst, dann ist das Podcast-Studio natürlich dauerhaft gebucht. Dann wird vielleicht mal eine extra Folge. Am 24. vormittags, am 24. haut man
den Trainer raus. Ich hoffe einfach auf einen überzeugenden Sieg. Ich will entspannte und schöne Weihnachten, dass uns die geschenkt werden von unseren Rot-Weißen.
Okay, und unabhängig davon habe ich hier noch einen schönen letzten Punkt. Ausblick auf die gesamte Rückrunde. Was macht Mut? Ja, was macht da eigentlich Mut?
Eine Sache oder ein Spieler natürlich, wo man immer hofft, dass der nochmal.
Jetzt sag nicht schon wieder Fakro.
Nee, Fabrice Hartmann wäre es in dem Fall. Also da hofft man natürlich, dass der in der Rückrunde diese mysteriöse Verletzung hinter sich lässt, dass er dann wirklich mal fit wird, weil das ist dann wirklich auch vorne ein Unterschiedsspieler, den du hast. Sonst würde ich hier eher dann mit Phrasen daherkommen, das natürlich darauf bauen, dass jetzt, ja, du hast nicht mehr den ganz großen Druck. Es ist eh nur noch schwer möglich, da wirklich ganz oben reinzudringen. Also das musst du irgendwie auch als Chance sehen. Lok hat jetzt verloren. Ist die Frage, ziehen sie das wieder so konstant durch? Die Antwort geht in Tendenz ja. Also
das ist ja auch in der Hinsicht kann man wenig immer wieder bewiesen haben, dass es dann doch wieder, also auch bei Rückschlägen, die kamen ab und zu mal bei Lok. Ich meine, letztes Jahr Ende der Saison ging es dann, war es dann mal ein bisschen kribbeliger, aber eigentlich auch nie wirklich dolle gefährdet. Mir macht Mut, dass wir schon mal 6 Spiele am Stück gewonnen haben diese Saison. Oder? Das ist doch was. Kann man ja auch wieder machen.
Naja,
hat jetzt schon mal nicht geklappt, das war das erste von den 6 Spielen, die wir jetzt gewonnen hatten gegen BFC. Haben wir jetzt ja,
ich glaube, die Frage sollte man nicht in den HFC-Fanforen stellen oder im Internet, was da Mut macht. Ich glaube, dann hätte man eine bestimmte Antwort. Nee, ich habe mir ein paar andere gedacht. Was Mut macht, das hat Christian so ein bisschen gesagt, wir hoffen einfach, dass Hartmann wieder fit wird, dass Polat jetzt, der ja auch lange mit Verletzungen zu tun hat, das jetzt so ein bisschen konserviert über die Winterpause noch mal richtig fit wird, dass Schmiedemann, dass sich einfach alle so ein bisschen auskurieren. Und dann habe ich noch auf den Spielplan drauf geguckt. Das kann noch so ein klein wenig Mut machen. Also man muss zwar zu Lok Leipzig, aber die anderen 4 Teams, die gerade vor einem stehen, sprich
kommen alle in Hexenkessel.
Jena, Erfurt, Zwickau und Altglienicke müssen alle noch nach Halle. Also man hat so ein bisschen, ja, einige Klopper schon in der Hinrunde weggearbeitet und kann dann vielleicht in Form die dann zu Hause wegarbeiten, dass man zumindest, ja, so in die Richtung geht.
Wegarbeiten ist ein gutes Wort dafür.
Jawohl.
Richtig schön wegarbeiten.
Einen versöhnlichen Saisonausklang und dann mit viel Klarheit in Sachen Trainer und auch welche Spieler man noch gebrauchen kann und welche nicht. Und dann, ja, ist das noch das Beste, was man aus der Saison. Vom Aufstieg reden wir nicht mehr.
Nee. Machen wir nicht. Nee. Okay, dann danke ich euch für eure wundervolle Expertise. Wir haben noch eine Interviewfolge, das erwähne ich heute auch ganz oft, ehrlich gesagt, aber das steht doch hier am Ende des ganzen Dings nochmal. Da stehen noch die Namen, wir haben nämlich ein Doppelinterview das erste Mal. Müssen wir mal gucken, wie machen wir das hier mit den, da kann aber Tobi da nicht mit teilnehmen, aber den nimmt sowieso nicht
teil. Den haben wir schon ausgeladen.
Nein, nicht, weil er noch nicht kann. Das klingt jetzt so ungemein. Chris, du kannst ja leider auch nicht dabei sein.
Wir haben doch aber schon ein bisschen Input beigesteuert, da.
Es wurden schon Fragen gesagt. Wir können voraussagen, wenn ihr noch keine Weihnachtsbraten-Idee habt, dann werdet ihr sie danach haben.
Vielleicht.
Vielleicht, ja, stimmt. Wir wissen ja nicht, was geantwortet wird. Wir werden danach fragen. Genau, Doppelinterview. Seid gespannt. Wir sagen nicht, wer es ist, aber es sind Experten.
Ja, ich freue mich drauf.
Ein Podcast von Experten mit Experten für Experten. Okay, gut. Dann alle am Sonntag gucken und dann hören wir uns mit dem Interview noch und dann
regulär dann wahrscheinlich Mitte Januar wieder.
Ja, genau, das wolltest du noch sagen. Ja. Wir machen mal Pause.
Jawohl. Also nicht ewig, aber ein klein bisschen länger
als die üblichen 2 Wochen. Wir können doch auch selber nicht ohne.
Weil zwischendrin passiert da auch nicht so viel.
Na, wer weiß.
Das haben wir bei der Sommerpause, bleiben wir jetzt mal positiv.
Bei der Sommerpause haben wir es ja auch gedacht und dann mussten wir stets und ständig neue Trainer verkünden. Nein, eigentlich nur einmal verkünden, aber viel, viel Suche. Man muss ja einmal eine Entlassung verkünden und dann wieder
das werden wir jetzt nicht.
So weiter. Ich bin jetzt optimistisch. Nein, wir sind jetzt optimistisch. Und wir machen noch vor 40 Minuten Schluss. War heute wieder sehr lang. Oh Gott. Macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut. Auf Wiedersehen.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.